Winter Spaces.
An interdisciplinary podcast.
Willkommen zurück zu Interspaces, dem Wissenschaftspodcast des ZIF, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Ich bin Caroline May und freue mich auf die heutige Folge. Bei dem Wort Ständegesellschaft denken wir oft an das europäische Mittelalter. Im Übergang von Vormoderne zu Moderne wandelten sich die gesellschaftlichen Strukturen als Teil einer besonderen Veränderungsdynamik. Diesen Prozess gab es aber nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Weltregionen. Diese ganz eigene Dynamik vormoderner Gesellschaften zu analysieren, ist das Projekt der Forschungsgruppe Eigendynamiken, analoge Strukturen des Wandels im vormodernen Ostasien und Europa. Bei mir zu Gast sind heute Franz Josef Arlinghaus, Ola Küpter und Masaki Taguchi von der Forschungsgruppe. Möchten Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Franz Arlinghaus, ich bin Medivist, Professor für Hoch- und Spätmittelalterliche Geschichte hier in Bielefeld. Erstmal danke für die Einladung und dass wir hier dabei sein dürfen und auch danke schon mal jetzt für die Zeit am ZIF.
Sehr gerne.
Ja, mein Name ist Ola Küpter, ich bin auch Professorin für Hoch- und Spätmittelalterliche Geschichte mit einem Schwerpunkt ebenfalls in Europa, vor allen Dingen in Nordeuropa in der wirtschafts- und politischen Geschichte.
Mein Name ist Masaki Taguchi. Ich bin als Professor für westliche Rechtsgeschichte an Tokyo Universität tätig, also Schwerpunkt deutsche Rechtsgeschichte. Und ich freue mich auf das Gespräch von heute.
Vielen Dank. Meine erste Frage zu dem Thema ist, was genau ist denn jetzt vormodern? Also warum benutzen Sie diesen Begriff, anstatt von nur Antike oder Mittelalter zu sprechen?
Also vormodern ist tatsächlich ein Begriff, der vielleicht nicht ganz so gebräuchlich ist wie die Einteilung Mittelalter und frühe Neuzeit. Da wird die Grenze ja in der Regel um 1500 gesetzt, dann zwischen Mittelalter und früher Neuzeit, also sagen wir mal die Jahrhunderte von 500 bis 1500 und von 1500 bis 1800, grob gesagt, werden lehrbuchmäßig unterteilt. Aber es gibt schon länger den Vorschlag, durchaus aus der französischen Forschung auch kommt, Jacques Le Goff hier zu nennen, wo man versucht, die Jahrhunderte, sagen wir mal, vom 11. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert zusammenzubinden und die klassische, vielleicht doch stärker durch konfessionsgebundene Forschung erfolgte Einteilung oder den Bruch um 1500 etwas zu nivellieren, trotz Erfindung der Druckerpresse, trotz Erfindung des Buchdrucks, gerade weil man also gesehen hat, dass da Stichwort Städte, Stichwort Fernhandel, Dynamiken unterwegs sind, die man vielleicht vor dem 11. Jahrhundert nicht hat. Das heißt, die klassische Einteilung vormoderne wäre Pi mal Daumen, 11. bis 18. Jahrhundert, Zeitschrift für historische Forschung, bildet diesen Zeitraum ab, eine sehr prominente historische Zeitschrift. Wir sind da aber gar nicht so schüchtern und würden vielleicht auch das weiter nach vorne ausdehnen, also auch bis 500. Allerdings Kernzeit des Projektes liegt tatsächlich aus pragmatischen Gründen zwischen dem 11. und dem 18. Jahrhundert.
Möchte jemand noch ergänzen?
Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, dass dieser Begriff natürlich auch umstritten ist in der Geschichtswissenschaft, weil er eben etwas tut, was wir im Projekt auch gerade nicht machen wollen, nämlich sehr auf die Moderne schon hinführt. Also sagt, dass die Zeit, mit der wir uns beschäftigen, die Zeit vor der Moderne ist. Und wir wollen ja eigentlich gerade sagen, dass man die Zeit nicht besonders gut versteht, wenn man sie nur als den Vorlauf zur Moderne ansieht. Deswegen gibt es auch Menschen, die den Begriff Vormoderne wiederum schwierig finden. Allerdings sind sich, glaube ich, alle einig, wie Franz schon gesagt hat, dass es sinnvoll ist, diese Jahrhunderte zusammenzudenken. Wir sind noch ein bisschen auf der Suche nach einem guten Namen. Es wurde auch mal Alteuropa ausprobiert, aber das hat natürlich auch wieder Probleme. Alt sagt man nicht so gerne, dann ist das auf Europa beschränkt. Also Vorschläge gerne.
Ja, aus japanischer Sicht vielleicht. Ja, also bei japanischer Geschichtswissenschaft ist ja dieser Begriff vormodern, ist ja einerseits relativ so fremd. Also es gibt in der japanischen Geschichtswissenschaft momentan nicht so rege Diskussionen über Periodisierung. Also Japan hat ja nach Meiji-Restauration diese so westliche, europäische Periodisierung auch eingeführt, also antike Mittelalter, Neuzeit und solche Periodisierung, also danach ja so diese Edo-Zeit als frühe Neuzeit, so bezeichnet man, und dann nach Meiji-Restauration Neuzeit. Und aber diese Periodisierung ist seitdem so relativ so stabil einerseits. Und aber andererseits, es gibt ja so bei japanischer Geschichte auch so klar, dass so zwischen so Edo-Zeit, Tokugawa-Zeit und so nach Meiji-Restauration ziemlich so deutliche Zäsur oder sogar so Diskontinuität. Ne? Und deswegen so vor Meiji-Restauration so eine Geschichte als Vormodell, ne, zu betrachten oder so zu verstehen. Das ist da einerseits also substantiell so für japanische Geschichtsforscher nicht so schwierig oder ne? Nicht so etwas so schwierig vorzugehen. Ja.
Jetzt haben Sie sich ja in Ihrer Forschung für einen Vergleich Ost-West entschieden. Warum Ost-West? Was ist das Spannende daran? Warum jetzt nicht zum Beispiel Norden-Süden?
Ja, Ost-West hat verschiedene Gründe. Einerseits gibt es eine gute Forschungslage, wo wir mit einem neuen Ansatz dann schon mal drauf aufbauen können. Das heißt, wir müssen nicht sozusagen tabula rasa-mäßig anfangen. Dann wäre Afrika natürlich ein spannendes Feld gewesen, aber da ist es mit der schriftlichen Überlieferung, wir sind einfach von Haus aus keine Archäologen. Es gibt das, ja klar, aber es ist relativ dünn und für das, was wir vorhaben, bräuchten wir schon eine breitere Quellenüberlieferung und auch eine gesettelte Forschungslage. Und das ist halt in diesem Vergleich und diese Beziehung Ost-West ist oft gemacht worden, da können wir dran aufbauen. Und der atlantische Raum, wenn Sie das fragen wollen, das ist natürlich vor 1500 oder genauer vor 1492 auch schwierig, was die schriftliche Überlieferung angeht. Es gibt diese Maya-Schriften, aber das ist nicht besonders reichhaltig, soweit ich das kenne. Und danach ist es vielleicht dann doch zu dicht an Europa. Das heißt sozusagen, wir haben mit den Ländern China, Korea und Japan drei Länder und dann sozusagen primär Mitteleuropa als die beiden Großregionen im Gepäck. Eigentlich Vergleichsfolien, die schon herausfordernd genug sind, wenn man beispielsweise daran denkt, dass die Erzählungen für China und dem bürokratischen Staatssystem, wenn wir, wie wir das machen, das als Ständegesellschaft labeln, schon auch eine gewisse Herausforderung darstellt, sage ich mal.
Ergänzung dazu?
Ja, vielleicht von mir. Ja, also dieses so Europa und Ostasien. Also Ostasien bedeutet hier China, Korea und Japan, ne? Und zwischen beiden so großen Regionen, Europa und Ostasien, gab es ja so in der Vormodell, ne, nur so relativ so wenige Kontakte. Also ich sage nicht so keine Kontakte, aber zum Beispiel im Vergleich der so muslimische Welt im Nahosten oder so griechische orthodoxie Welt, Byzantinisches Reich oder Russland. Also Europa in diesem Sinne, also Mitteleuropa und solche etwas so näheren Regionen, so gab es so schon in der Vormodell nicht so ziemlich enge Kontakt. Und damit muss man ein bisschen solche so Wechselwirkung auch so mitrechnen, ne? Und das ist ja für unser Projekt ja nicht so günstig. Also das Projekt möchte ja so zwischen so solche so Weltregionen etwas so Gemeinsamkeiten finden, ne? Und wenn man ja so als Geschichtsphänomen jetzt solche so Gemeinsamkeiten findet, aber zugleich so gab es etwas enge Kontakt, Wechselwirkungen und dann muss man ja, so solche Gemeinsamkeiten aus, als solche so Wechselwirkungen verstehen oder erklären. So müsste man vielleicht so denken. Aber das Projekt gerade etwas so mit diesem Konzept Eigendynamiken, solche so historische Phänomene so in solchen Regionen, die eigentlich nicht so engen Kontakt hatten. Und dabei könnte man auch solche so Gemeinsamkeiten finden, gerade ohne solche Wechselwirkung, aber mit unserem Forschungsinstrument solche so Gemeinsamkeiten finden. Das ist ja also bei diesem so Auswahl so Europa und Ostasien. Es ist auch so ja, ein bisschen so, so günstiger Punkt, ne, für unser Projekt.
Okay, also es hilft, dass es da wenige Kontakte gab. Wann waren denn so die ersten dokumentierten Kontakte zwischen Ost-West?
Ja, das ist schon, ich glaube, so etwa am 1., 2. Jahrhundert nach Christus gab es schon so, ne, so zwischen China und Europa, Römisches Reich, gab es solche Überlieferungen über solchen Kontakt. Natürlich, und dann so schon im 16. Jahrhundert, ne, und kamen so Portugiesen oder Spanier so nach Japan und dann so Christentum ist auch gekommen oder so. Ja, natürlich so solche Kontakte, aber ja, ich sage, also ein bisschen so Vergleich so mit solcher, ne, so muslimischen Welt oder so griechisch orthodoxen Welt. Das ist doch so ein Kontakt, so weniger. So ist.
Jetzt geht es ja in der Forschung auch um die Eigendynamik. Was bedeutet Eigendynamik?
Ja, das ist ja sozusagen die große Frage, dass der Titel auch unserer Forschungsgruppe und das Thema, mit dem wir uns seit, ich weiß gar nicht, insgesamt glaube ich schon seit 5 Jahren oder so beschäftigen. Wir sitzen da ja auch schon länger dran. Eigendynamik, das sagt im Grunde genommen der Name ja schon. Also es geht uns einmal ganz wichtig um den Punkt, dass es Dynamiken in der vormodernen Gesellschaft gegeben hat. Um dieses gerade in der populärwissenschaftlichen Wahrnehmung doch noch sehr vorhandene Bild aufzubrechen, dass eigentlich vor der Moderne der Wandel ja nur ganz langsam war und dass sich da ja im Grunde genommen eigentlich nichts verändert hat. Und ob man jetzt quasi 1200 geboren wurde oder 1600, die Welt war doch sehr ähnlich. Da wollen wir sagen, dass es gewisse Dinge gibt, die tatsächlich ähnlich vielleicht geblieben sind, aber dass man eben nicht übersehen sollte, dass auch in dieser Welt ständig Wandel stattgefunden hat. Und der Wortteil eigen soll jetzt darauf hindeuten, dass es nicht nur Wandel gab, der von außen induziert wurde, sondern dass tatsächlich aus den gesellschaftlichen Strukturen selbst Wandel entstanden ist, der deswegen auch immer weitergelaufen ist, also der sich quasi selbst immer weiter beschleunigt hat. Also etwas, was wir normalerweise eher mit der Moderne verbinden. Wir würden auch sagen, die Art des Wandels hat sich deutlich unterschieden von der Moderne, aber man sollte eben berücksichtigen, dass sich auch die vormoderne Welt geändert hat, weil wir halt an ganz verschiedenen Punkten, in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder solche Dynamiken sehen, die sich selbst vorantreiben und damit die Gesellschaft verändern.
Gibt es da vielleicht so bestimmte Kernereignisse oder so bestimmte Beispiele, die man da vielleicht aufzählen könnte, um das ein bisschen besser zu verstehen?
Ja, wie du sagst, das Eigene an der Eigendynamik ist eben nicht, und das ist oft missverständlich, eine bestimmte Region oder eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe, sondern das Eigene liegt in den Prozessen selbst. Also die Definition von Eigendynamik, und das ist jetzt kein, das ist eine allgemeine soziologische Definition, heißt im Grunde genommen, dass aus den Prozessen selbst heraus sich Motivationen ergeben, die genau diese Prozesse weitertragen. Also Wolfgang Knöbel hat das wechselseitige Stimulierungskausalität genannt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Mode. Wer also modeaffin ist und bei diesem Modekarussell mitmacht, der schiebt die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen. Rosa oder Violett steht mir vielleicht nicht so, aber Violett ist nun mal die Farbe der Herrenhemden in dieser Saison. Und da ich sehr modeaffin bin, mache ich das halt mit. Das heißt, die Motivation daran teilzunehmen ist eben genau diese Modeerscheinung, wenn man denn da modeaffin gestrickt ist, sage ich jetzt mal. Nun kann man sich das so ein bisschen aussuchen, und die Vorstellung, die wir haben, ist eben, dass es bestimmte Strukturen innerhalb vormoderner Gesellschaften gibt, und das ist eben die Herausforderung, die es den Akteuren sehr schwer machen, sich diesen wechselseitigen Stimulierungskausalitäten zu entziehen. Und da sind wir vielleicht auch bei der Definition von Vormoderne. Ein wesentliches Kriterium, wir haben drei, aber ein wesentliches und vielleicht leicht nachvollziehbares Kriterium ist, dass es sich um eine ständige Gesellschaft handelt. Das heißt, die Ungleichheit der Gesellschaft, die ja fast in allen Gesellschaften, vor allem auch jetzt in der Moderne, ja vielleicht sogar himmelschreiend ist, basiert aber auf anderen Prinzipien in der Vormoderne. Und diese Prinzipien oder das zentrale Prinzip ist eben sozusagen ständige qualitative Ungleichheit. Das heißt, der Aristokrat, wenn ich das so sagen darf, ist nicht deshalb anders als der Bauer, sondern weil er genuin besser ist. Das ist die Vorstellung der Zeit. Und das Erstaunliche daran ist, dass, und das kann man zum Beispiel am Bauernkrieg sehen, das ist ein Thema, was wir behandelt haben, dass nicht nur die Aristokraten finden, dass sie qualitativ besser sind, sozusagen als Person besser sind, sondern dass diese Einschätzung trotz der Aufstände, die man natürlich jedenfalls aus der Vogelperspektive sozusagen alle nasenlang hat, sowohl in Ost wie in West, im Kern die Vorstellung geteilt wird, dass es eine Gesellschaft gibt, in der es bessere und weniger gute gibt. Wer dann der Bessere ist, ist oft umstritten, aber besser jetzt nicht im Sinne einer qualitativen Leistung, sondern besser im Sinne eines an die Person gewonnenen qualitativen Unterschiedes. In Europa ist das meistens verbunden mit geburtsständischem Adel, aber das ist nur eine Sonderform von Aristokratie. Man kann auch durch beispielsweise Erlangen von Prüfungsergebnissen oder so etwas sich ausweisen als der Bessere und das wird schnell missverstanden als Meritokratie, als Leistungsgesellschaft, ist aber in der Vormoderne eher nicht so, sondern da, das sieht man daran, dass es erblich ist, das sieht man daran, dass es sozusagen auf die engere und weitere Verwandtschaft übertragen wird, dieser Status, den man erlangt hat, dadurch, dass man ein bestimmtes Examen oder was auch immer bestanden hat, was ist in China. Das ist jedenfalls die These des Projekts. Und daraus ergeben sich ganz bestimmte wechselseitige Kausalitätsdynamiken, Stimulierungsdynamiken, die zum Beispiel darin bestehen, dass man sich positionieren muss. Positionieren im ganz umfänglichen Sinne. Das geht los mit besonderer Kleidung tragen und geht dann weiter damit, dass man unter den Großen des Reiches versucht, jetzt meinetwegen auf Westeuropa bezogen, möglichst in die Nähe des Königs zu kommen. Weil das eine Statusveränderung, je dichter man am König ist, umso höher ist der Status. Und das trägt also auch in sozusagen in andere gesellschaftliche Bereiche hinein.
Und gibt es da Unterschiede zwischen Ost und West? Also gibt es dann zum Beispiel, wenn wir jetzt im europäischen Mittelalter sind, dann versuchen wir an die Nähe des Königs zu kommen. Gibt es dann im Osten auch das Bestreben, möglichst nah an den Herrschern da zu sein? Oder gibt es da Unterschiede, was das angeht? Was haben Sie da herausgefunden? Oder gibt es bei diesem Prozess der Eigendynamik große Unterschiede Ost und West?
Ja, also bei europäischer Geschichte haben wir ja ziemlich so viele Beispiele aus der Stadtgeschichte genommen. Und das bedeutet aber, es gibt nicht unbedingt so etwas solches, so ein Zentrum von so einer Eigendynamik. Aber es ist im Osten so schon ein bisschen anders. Also wir haben schon ein bisschen so Bürokratie so gesprochen, schon früh entwickelte Bürokratie in China. Aber in Japan ist auch so ein bisschen so ähnlich, ne? So wie in China, also im Vergleich mit Europa, also ich bewundere diesmal so erneut so wenig, so, ne, so, so Bürokratie hat so wenig so sich so in Europa so entwickelt hat. Und das ist ja diesmal so wieder so bewundert. Aber auch so in Japan so gab es relativ viel solche Bürokratie dann so. Das bedeutet aber so ein, auch so ein Zentrum, also bei Japan so Kaiser oder Kaiserhof, das ist ja ein Zentrum. Und viele japanische Eigendynamiken beziehen sich auf solche so Zentrum, so mehr oder weniger. Das ist zum Beispiel so Unterschied zwischen so solche europäische Beispiele aus Stadtgeschichte und solche ostasiatische Beispiele.
Aber
wir
haben gesagt,
Entschuldigung. Ich wollte hinzufügen, dass wir uns natürlich, also nicht natürlich, dass wir uns jetzt hauptsächlich erstmal bemüht haben, strukturelle Ähnlichkeiten zu finden, weil das ja so ein bisschen unser Projekt war und weil natürlich die Unterschiede in der Forschung schon eher stärker betont werden. Wir, natürlich haben wir, wie man sagt, die gesagt hat, auch Unterschiede gefunden, aber unsere Idee war ja vor allen Dingen auch mal zu schauen, vielleicht wenn wir eben mit diesen sehr abstrakten Kategorien draufschauen, mit dem Stichwort Ständegesellschaft, was Franz schon genannt hat, dann haben wir uns noch beschäftigt mit der Konsensorientierung und der Präsenzkultur, dann zu sagen, kann man da nicht eben strukturelle Ähnlichkeiten sehen, die vielleicht verloren gehen, wer sagen, zu sehr ablenken lässt von den europäischen Städten auf der einen Seite und dem japanischen Kaiser auf der anderen Seite, weil das auf den ersten Blick ganz anders aussieht. Und wir haben eben versucht zu zeigen, wo sehen wir vielleicht Ähnlichkeiten und damit dann auch tatsächlich ähnlich nicht so erwartet hat.
Was sind denn vielleicht so Beispiele von Erkenntnissen, die Sie nicht erwartet haben? Können Sie da irgendwas nennen oder ist das jetzt ein bisschen zu spontan?
Ja, also ich habe ein Kapitel hauptsächlich zusammengeschrieben mit der Kollegin aus der Koreanistik, Marion Eggert, und wir hatten uns länger mit dem Thema eben Konsens beschäftigt und doch festgestellt, dass wir da vielleicht mehr Ähnlichkeiten gefunden hatten, als wir auf den ersten Blick so gedacht hätten. Das ist jeweils stark eingebettet in die koreanische Geschichte beziehungsweise die europäische Geschichte. Also mein Fallbeispiel stammte aus der Hanse-Geschichte, also aus dem Treffen von Vertretern von norddeutschen Städten, die sich eben immer einigen mussten, damit sie bestimmte Politiken durchsetzen konnten, was ja dann der Forschung gerne mal so gesehen wird, als ja, da hat man ja schon so eine Art von Proto-EU oder so. Während in Korea das auch so ein bisschen gesagt wird, ja, man musste sich da einigen und sieht das dann eher in so einer Tradition, der ja, das ist eben wie in Ostasien Zwang dazu, dass man quasi die Harmonie gesagt, ja, das ist vielleicht beides jeweils erklärbar aus den Forschungstraditionen, aber wenn wir uns das angucken, dann ist nicht das eine eigentlich so ein europäisches eine europäische Mitbestimmungsgeschichte und das andere so ein asiatisches, wir machen alles mit, das ist alles so harmonisch Geschichte, sondern wir sehen eher, jetzt sehr platt formuliert, ja, sondern wir sehen eben eher, dass hier ähnliche Grundprinzipien jeweils wirken, also dass man eben versucht, einen Konsens zu finden mit den wichtigen Personen und dass die Vorstellung dahinter eigentlich eher eine ganz ähnliche ist. Also dass es eben nicht darum geht, wie jetzt heute bei der EU, wir müssen einen Kompromiss finden, hinter den wir uns alle irgendwie stellen können, aber wir wissen alle, dass wir eigentlich alle damit unzufrieden sind, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich sagen können, wir sind alle der Meinung, das ist das Richtige, was wir tun müssen und das ist auch das einzig Richtige, was wir tun müssen. Natürlich braucht man eine Weile, bis man da hinkommt, das fällt nicht vom Himmel, aber die Grundidee dahinter ist doch eine ganz andere als die heutige moderne. Also auch wenn wir das manchmal Konsens nennen, gerade auch in der EU, ist das doch eher etwas, was wir mit dem Begriff Kompromiss bezeichnet haben, um es davon abzugrenzen. Und wenn man sich eben den Begriff oder das Konzept von Konsens anschaut, schauen, dann ist es doch etwas, was doch eher sehr ähnlich funktioniert. Wir haben uns ja unterschiedliche Dinge angeschaut, die Koreanistin Marion Eggert und ich. Also sie hat sich mit Petitionen beschäftigt, also Menschen, die Petitionen unterschrieben haben, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit der Politik des koreanischen Hofes zufrieden sind. Und ich habe mich eben mit diesen Aushandlungsprozessen auf den Hansetagen beschäftigt, also auf den Versammlungen von verschiedenen städtischen Vertretern. Also das war von den Grundkonstellationen her doch ziemlich unterschiedlich. Wir haben aber gemerkt, dass die Idealvorstellung, die dahinter steht, dass man zusammen einen Konsens finden muss und dass man Einfluss ausüben kann, dass die dann doch bei näherem Hinsehen relativ ähnlich ist. Das hätte ich jetzt vor 5 Jahren nicht erwartet.
Ja, also bei meiner Arbeit, also bei unserem Kapitel, haben wir aus europäischer Geschichte die Beispiele Eigendynamik von der Stadtgeschichte Köln, also in Köln so vom 12. bis 14. 15. Jahrhundert, hat man in Köln so immer etwas so neue Organe, neue bürgerliche Organe und so gerade so durch Organe oder Zugehörigkeit zu solchen Organe so wurde etwas solcher Status so generiert, ne? So Status von etwas solcher so oberen Bürgern so immer so generiert. Aber es geht um dabei immer so etwas so neue Bildungen von Organen und so nacheinander. Und aber so, ja, haben wir aus der japanischen Geschichte solche Beispiele aus verschiedenen so Rang vom so Hofadel so in japanischen so Kaiserhof und dabei war schon bestehende Ämter oder so Ämtersystem war so wichtig. Anhand an solchen Ämter hat man ja so wurde langsam so Rang oder Rangunterschiede so generiert und ja, aber es gibt so Unterschiede, aber so in beide, also Stadt Köln und aber auch so beim japanischen Kaiserhof, so geht es auch so Positionierung, ne, also Positionierung vom, ja, vielleicht bei Köln vom einzelnen so Bürgerschichten und in Japan so Positionierung von einzelnen Häusern, also einzelnen Familien, ist ein bisschen so unterschiedliche Form und unterschiedliche Akzent, aber trotzdem so Positionierung und ja, so schon lebendige oder so, ne, heftige Positionierung und etwas so Konkurrenzsituation, das ist ja gemeinsam in Europa und in Japan.
Ja, vielleicht, wenn ich was ergänzen darf, also das bei der Arbeitsgruppe mit Masaki, also Masaki und ich haben eben über Köln und Japan sozusagen verhandelt und die Herausforderung, diese Eigendynamiken, die jetzt haben wir primär über Positionierung und Konsensorientierung gesprochen, die so, also an diesen Grundstrukturen andocken, das sind nicht nur Herausforderungen, wo Europa sozusagen ein Konzept an den Osten heranträgt, sondern ganz im Gegenteil. Für die Spezialisten der Stadtgeschichtsforschung wäre die Frage ständische Positionierung für bestimmte Typen der Stadt, zum Beispiel für Köln im 15. Jahrhundert, durchaus eine Herausforderung. Denn die Stadtgeschichte, die klassische europäische Stadtgeschichte, beschreibt die Stadt zwar als Oligarchie gegebenenfalls, weil immer die gleichen Leute herrschen, aber bestimmt nicht als Aristokratie. Und Aristokratie, das hatten wir ja am Eingang schon versucht zu erläutern, ist eben nicht die Herrschaft der wenigen, sondern die Herrschaft der qualitativ an Personen gebundenen Besseren. Das wäre schon ein neuer Ansatz, den dieses Projekt auch an die Stadtgeschichte heranträgt, also nicht nur an die Stadtgeschichte Köln. Und das Smarte daran ist, dass eigentlich seit Max Weber die Stadt als die okzidentale Stadt, also die des Westens, vor allem die nördlich der Alpen, als etwas weltgeschichtlich mehr oder weniger Exzeptionelles gilt, Stichwort Stadtrat, Stichwort Wahlen, was so tatsächlich in dieser Form wenig Entsprechungen in Japan und Ostasien hat. Korrigiere mich, Masaki, aber ich glaube, das war auch Teil unserer Diskussion. Es gibt natürlich die Stadt, also besser organisierte Städte, ehrlich gesagt, größere Städte als im Westen, keine Frage. Das gilt übrigens bis heute, würde ich sagen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Aber sozusagen diese Bürgerstadt, die da seit Max Weber und seit dem späten 19. Jahrhundert imaginiert wird, wie Ulla vorhin schon sagte, sozusagen ähnlich wie bei der Hanse als Vorläufer oder als Experimentierfeld für moderne bürgerliche Gesellschaften, vielleicht sogar Demokratien. Das würde mit dem Konzept der aristokratischen Stadt Köln, Straßburg und andere Städte, die eine Zunftrevolte hinter sich haben, eigentlich eher für eine gewisse Überraschung sorgen. Und wenn man dann beschreiben kann, dass die Veränderungen, die unbestritten sind im 14., 15. Jahrhundert für die Stadt, eben aus aristokratischen Positionierungswünschen der führenden Schichten herkommen und weniger aus Bestrebungen nach Freiheit vom Stadtherrn oder nach ökonomischem Erfolg oder you name it, dann ist das für die Stadtgeschichte A überraschend und B erlaubt das dann über diesen Term der Aristokratisierung bzw. der Aristokratie und der Positionierung als dynamischen Prozess, dem man sich auch nicht entziehen kann, dann erlaubt das die Stadtgeschichte anzuschließen an Phänomene, wie sie Masaki dann für das 13. und 14. Jahrhundert in der Nähe des Kaiserhofes in Japan beschrieben hat, wo eben Aristokratien verschiedener Prägung auch versuchen, durch Positionierung ihre Stellung zu behaupten. Das heißt also sozusagen, der handeltreibende Bürger in Köln und der, wenn ich das so sagen darf, der neu auftauchende Schwertadel in Japan, ja, sind absolut unterschiedlich, gar keine Frage. Aber was die Dynamiken angeht, was die Veränderungsprozesse angeht, gibt es erstaunliche Parallelen. Und das ist eigentlich das Ergebnis unseres Projekts. Und dann ein letzter Satz noch. Diese Parallelen speisen sich aus gemeinsamen Strukturen Ost und West, eigentlich, das wäre die These, die man weiter überprüfen müsste, aller Gesellschaften, vormoderner Gesellschaften, die diese Strukturen aufweisen, also ständische Strukturen, Aristokratien, die behaupten von sich, das Bessere zu sein. Und da tauchen diese Dynamiken auf und sie machen einen ziemlich radikalen Cut dann zu der Zeit, die dann ab 1800 oder im 19. Jahrhundert sozusagen in der Moderne unterwegs ist und da Dynamiken hervorbringt.
Es klang gerade schon so ein bisschen an, Sie schreiben gerade, und zwar schreiben Sie eine Kollektivmonographie. Das ist ja was sehr Besonderes. Warum?
Ja, warum? Ich hatte es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Wir arbeiten schon eine gewisse Zeit lang zusammen, immer mal wieder in kleineren Treffen. Franz Allinghaus und Andreas Rüther haben schon einige Konferenzen auch organisiert, einige davon am ZIF selbst, glaube ich, auch. Das heißt, die Zeit, die wir jetzt am ZIF haben durften, ist so ein bisschen ja jetzt der Höhepunkt einer Zusammenarbeit, die es schon länger gibt, sodass wir fanden, wir wollen gerne ein Buch tatsächlich eben gemeinsam schreiben. Wir wollen nicht ein Sammelband schreiben, wo alle beteiligten Personen dann einen Beitrag schreiben und man gar nicht sieht, dass wir tatsächlich gemeinsam an diesem Projekt jetzt so lange gearbeitet haben. Das bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich oder gewisse Hürden, die man nicht hat, wenn man ein Sammelband macht, wo dann quasi der Name jeweils über jedem Beitrag drüber steht. Das zu schreiben, wo wir tatsächlich sagen, alle unsere Namen können insgesamt auf diesem Buch draufstehen. Aber ja, das ist doch die Herausforderung, die es auch nochmal so interessant macht, zu sagen, die, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass wir uns mit den Themen der anderen und mit den Fallstudien, die die Kolleginnen und Kollegen schreiben, nochmal intensiver auseinandersetzen, weil wir eben nicht einfach nur sagen, naja, das ist einfach ein Artikel, den jemand anders geschrieben hat, so wie man ihn auch sonst im Alltag mal begutachtet und wir sagen dazu was, sondern das ist etwas, wo tendenziell, also wo, wenn alles gut geht, tatsächlich alle unsere Namen auch draufstehen, wo wir wirklich hinterstehen müssen. Das, wie soll ich sagen, das führt zu angeregten Diskussionen, würde ich mal sagen, aber ich würde es bisher als Erfolg beurteilen, einschätzen, weil ich doch den Eindruck habe, es führt zu einer vertieften Auseinandersetzung damit und ich bin da auch noch hoffnungsvoll, dass das tatsächlich funktionieren wird, also dass wir einer Kollektiv Monographie dann am Ende da stehen haben werden. Es ist natürlich schon so, wir haben gewisse Forschungsschwerpunkte. Das heißt, wer uns kennt, wer das Projekt länger kennt, der wird wissen, wer hat welchen Teil, wer hat den Aufschlag dazu gemacht. Also, dass die Fallstudie über die Hanse jetzt hauptsächlich von mir kommt, das wird Leuten, die mich kennen, jetzt, das wird die nicht wundern, das werden die schon wissen. Aber wie gesagt, es soll eben, wir wollen damit eben vermitteln, dass nicht nur mein Name drüber steht, sondern dass das etwas ist, wo alle anderen quasi daran mitgearbeitet haben in den Besprechungen dessen, was ich geschrieben habe, auch in den Diskussionen, die ich eben mit Marion Egger zusammen hatte, die ich auch mit den Gästen, von denen wir diverse auch einladen konnten, zusammen hatten. Das wollten wir damit gerne zum Ausdruck bringen. Deswegen Kollektivmonographie statt Sammelband oder Zeitschriftenartikel.
Aber wenn ich was ergänzen darf, ist es in der Tat so, dass es dann intensivere Abstimmungsdiskussionen erfordert, ganz einfach, weil der Name dann eigentlich für jeden Satz stehen muss, weil man eben Mitautor ist und nicht einfach nur Herausgeber, da gibt es eine gewisse Distanz. Und dann war es aber in der Arbeit, gerade auch wenn man mit so wirklich sehr, sehr fremden Themen zu tun hat, doch eine interessante Herausforderung. Und ich kann mich an Diskussionen mit Masaki und Yuki, den wir leider viel zu kurz hier hatten, also der zweite japanische Kollege, der hier war, erinnern, wo, wenn man dann so im Material drin ist, und Ola hatte das erwähnt, im Gegensatz zu Yuki, der eben nur 4, 5 Wochen mit dem Thema konfrontiert war, waren zumindest Ola und ich das schon längere Zeit. Und wenn man dann so im Material drin ist, dann vergisst man schnell eigentlich, worum es wirklich geht. Und als dann Masaki irgendwann mal fragte, Franz, wo ist denn dabei deinem Köln-Beispiel die Eigendynamik, da musste ich dann doch ein bisschen, also das war dann schon eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Also von daher ist diese, in diesem Fall sozusagen diese Zusammenarbeit sehr fruchtbar gewesen. Und zwei Sachen würde ich gerne noch erwähnen. Ja, wir haben 5 Jahre zusammengearbeitet, aber mein Eindruck war, und ich glaube, dass der Eindruck wird von der Gruppe auch geteilt, dass vor allen Dingen die ersten 4 Wochen, wo Wolfgang Knöbel da war, der Soziologe, Stichwort Interdisziplinarität, und Rudolf Schlögl, der sozusagen als Frühneuzeitler ein Experte für Präsenzkultur ist, die dritte Säule, mit der wir zu tun hatten, die da sehr intensiv geführten, und intensiv meine ich jetzt nicht streitend, sondern wirklich positiv, weil wir an Begriffen gearbeitet haben und da wirklich sozusagen die Schrauben nochmal weitergedreht haben. Da hat also trotz der langen Vorlaufzeit, würde ich sagen, vom Zugriff her, von der theoretischen Seite her, das Projekt vor allen Dingen auch durch unsere beiden Gäste sehr, sehr viel gewonnen. Und da hat sich meines Erachtens wirklich gezeigt, dass ein Zentrum für interdisziplinäre Forschung, wo man sich dann entweder mal zu siebt oder acht zusammensetzt oder mal zu zweit oder dritt zurückziehen kann, ganz einfach, weil die Räume da sind, und dann beim Mittagessen entweder über Fußball redet oder eben auch nochmal über Eigendynamik und Positionierung, das hat sich dann doch sehr, sehr fruchtbar erwiesen. Es gibt dann auch die Mühen der Ebenen, das sollte man nicht verschweigen. Also danach waren wir auch erstmal alle ein bisschen geplättet und waren froh, dass wir uns wieder in unser stilles Kämmerlein verziehen konnten und mal 2 Seiten allein schreiben, auf jeden Fall. Aber dieser intensive Diskussionsteil, den möchte ich wirklich nicht missen. Und da war der Support vom CIF, also von Jan, dem Hausmeister, wenn mal wieder was mit dem Internet nicht funktionierte, über die Küche bis zur Leitungsebene, wenn es darum ging, ja, können wir das oder das noch finanzieren? Also wirklich immer so, dass man das Gefühl hat, ja, wenn was möglich ist, dann wird es auch gemacht. Das fand ich irgendwie klasse. Und kurze Wege, man ist auf dem gleichen Flur. Also da gab es unheimlich wenig Reibungsverluste. Das habe ich in anderen Kontexten schon anders erlebt.
Ja, von mir ganz kurz. Also, das ist sehr, für mich sehr, sehr interessante Erfahrung. Also, bei diesem Projekt habe ich wieder so festgestellt, dass deutsche Professorinnen und Professoren so viel so sprechen. Also, wir haben gerade jetzt so ein bisschen so erlebt. Also, ja, wir haben tatsächlich so viel diskutiert und ich habe wieder so bewundert. So viel spricht man. Und ja, also vielleicht ein bisschen so kultureller Unterschied. Also japanische Professoren, so viel, ja, so, wir machen natürlich Diskussion, aber dabei so brauchen Japaner vielleicht ein bisschen etwas so schriftlichen Stoff, ne? Also wir haben zum Beispiel bei einem ersten Gruppe so, gibt es so drei, also ich und andere 2 deutsche Kollegen, und wir haben ja so morgen ein Gruppentreffen, aber ich hatte schon so Angst, worüber wir sprechen sollen, und vielleicht so brauchen wir etwas so schriftliches, ne, Stoffmaterial, und deswegen so habe ich ja so oft solche schriftliche Material selber so vorbereitet und das als sozusagen Aufschlag so abgegeben, und darüber haben wir so diskutiert, und die beiden deutschen Kollegen haben ja so über meine etwas unklaren deutschen Ausdruck, das jetzt so ein bisschen so Kopf zerbrochen oder so, ne? Aber dann so etwas so Präziser geschrieben oder ja, so das war, das ist gerade, dass ich so schreiben würde oder so, ne, so solches Verfahren. Also, ja, aber ich habe das Verfahren, ja, so hat ziemlich gut funktioniert. Ne, und aber das ist für mich sehr interessante Erfahrung. Ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Abenteuer. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Frage, die oft kommt. Warum brauchen wir das? Warum ist das jetzt noch relevant für uns? Also die Stadtgeschichte um 1400, 1500, brauchen wir das jetzt? Also was bringt uns das jetzt? Welche Perspektiven ergeben sich vielleicht so ein bisschen aus Ihrer Forschung für uns?
Also zunächst mal ist ja auffällig, dass eigentlich, wenn man die Tageszeitung aufschlägt und wenn es irgendwo brennt, Stichwort Corona, Stichwort Ukraine-Krieg, dann will auch das breitere Publikum im Grunde genommen schnell wissen, wo es herkommt. Also bei Corona gab es die vielen parallelen Artikel zur Pestwelle. Bei der Ukraine wird jetzt plötzlich die russische Geschichte interessant und überhaupt das Ost-West-Verhältnis. Und das sind zumindest im Feuilleton ja oft Geschichten, die Entwicklungen erzählen, also seit Ivan dem Schrecklichen herrschen Russen und böse Menschen sozusagen, das ist da typisch. Oder bei Corona, wir sind immer irgendwie mit den Sachen klargekommen, mit irgendwelchen Viren. Und da werden einfach die Unterschiede sehr stark vermischt. Und dieses Projekt akzentuiert sehr, sehr stark Unterschiede und weist eigentlich Unterschiede zwischen den Epochen, also zwischen sozusagen das, was wir Vormoderne nennen und was, also nicht nur wir Vormoderne nennen, und der Gegenwart und versucht da zu zeigen, welche Dynamiken zwar die Gesellschaft verändert haben, und zwar sowohl im Osten wie im Westen, aber eben nicht auf eine Moderne hinaus sozusagen diese Veränderungen geschoben haben. Das ist eigentlich so ein bisschen das Kernargument dieser Gruppe. Und das Zweite ist, dass es auf jeden Fall Verflechtungen gab. Masaki hat es schon genannt. Man könnte an die Jesuiten in China denken. Man kann an die Christianisierung, hattest du genannt, in Japan denken und umgekehrt Marco Polos Beschreibung Asiens hat ja hier auch großen Einfluss genommen und so weiter und so weiter. Aber hier geht es eigentlich darum, dass jenseits dieser auch intensiven Verflechtung es Basisstrukturen gibt, die sich autochthon offensichtlich in den einzelnen Regionen sowieso entwickelt haben. Und diese Basisstrukturen haben sich wesentlich nicht entwickelt aus dem Kontakt heraus, sondern diese kann man sozusagen als fast als gegeben voraussetzen für diese Form von Gesellschaften. Das weist erstmal diese platten identitätsstiftenden Narrative zurück, die ein Xi Jinping, ein Wladimir Putin, aber die auch im Westen und im Osten und in Japan gang und gäbe sind, jedes Land, jede Region habe ihren besonderen, speziellen Weg in die Moderne. Das wäre sozusagen eine noch etwas einfache politische Konsequenz, die man ziehen könnte, weil es da in dem Sinne dann nicht diese Sonderwege in die Moderne gibt, sondern im Grunde genommen bis 1800 diese Gesellschaften doch sehr ähnlich, was ihre Veränderungsdynamiken angeht, unterwegs sind. Und der zweite Punkt, der ist vielleicht nicht so auf der Hand liegend, wäre der, dass diese Entwicklung zur Moderne etwas ist, was vergleichsweise plötzlich so, jedenfalls wäre das die Schlussfolgerung aus den Eigendynamiken in der Vormoderne, die eben nicht die Moderne vorbereiten, anders als der Name Vormoderne sagt, sondern eigentlich mehr um sich selber drehen sozusagen, dass die Entwicklung, also die Veränderung hin zur Moderne primär im 19. Jahrhundert stattfindet in einem ganz anderen Prozess, den man vielleicht mit Emergenz beschreiben könnte. Also sozusagen eine Entwicklung, die sich nicht aus dem davor herleiten lässt, sondern eher aus Prozessen, die dann genuin im 19. Jahrhundert stattfinden. Und das hieße, dass man die jeweiligen Modernen, von denen man so gerne spricht, die Multiple Modernities, und die eben sehr schnell vereinnahmt werden, auch von bestimmten Identitätsnarrativen, dass man die im Grunde genommen damit zurückweisen kann, dass man sagen kann, ja, es gab eine Entwicklung, ja, es gab eine Veränderung in Ost und West, ja, die wurde in Ost und West sogar von ähnlichen Faktoren angetrieben, Stichwort Positionierung, Stichwort Konsensorientierung. Aber die hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was dann im 19. Jahrhundert diese Gesellschaften innerhalb von zwei, drei Generationen sehr schnell umbauten und sehr schnell zu ganz, ganz anderen Gesellschaften werden ließen. Das heißt, unterm Strich wäre das, wenn wir Glück haben und was dabei rauskommt und wenn es mehr Leser gibt als die acht Autoren, die das Buch geschrieben haben, das hoffen wir mal, dass wir dann vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, auch einen anderen Blick auf die Geschichte zu werfen und vielleicht auch noch mal so eine gewisse narzisstische Kränkung, was die Moderne angeht, sozusagen zu befeuern und damit auch einen kritischeren Blick auf die Moderne und die Zeit an sich. Insofern, als wir sie eben beschreiben, nicht als Zeit, die als Endpunkt einer langen Entwicklung, in welchen Bahnen und in welchen Schlingerkurven auch immer, als Endpunkt einer langen, mehr oder weniger positiven Entwicklung zu beschreiben ist, sondern als etwas, was relativ plötzlich sich in der Zeit, sagen wir mal, zwischen 1780 und 1914 herausgebildet hat, und zwar global, und mit der Zeit davor nur sehr wenig in Kontakt zu bringen ist. Das ist schon eine, soweit ich das sehen kann, vergleichsweise radikale These, die meines Erachtens schon auch gewisse Konsequenzen hat für, ja, unser Wohlfühlbefinden am Sonntagnachmittag, dann muss man halt ein Stück Apfelkuchen mehr essen, wenn man sich noch gemütlich zurücklehnen will, aber kann nicht zu den Coffee Table Geschichtsbüchern greifen. Die passen dann nicht mehr.
Ja, was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, der Blick in die Vormoderne, finde ich, egal worauf man schaut, wenn man da mit offenem Geist quasi hinschaut, kann es, glaube ich, immer helfen, auch Sicherheiten zu hinterfragen, zu zeigen, die Welt kann auch anders aussehen, jetzt mal ganz simpel formuliert. Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt in unserem Projekt, dass wir halt zeigen, auch Wandel, Veränderung, Transformation kann anders aussehen, als wir das heute sehr gerne erzählen. Also Disruption ist ja so ein Schlagwort, was irgendwie sehr gerne verwendet wird. Man hat den Eindruck, damit sich was ändert, muss irgendwie jemand kommen und ganz viel Porzellan zerschlagen. Und wir finden es halt wichtig, darauf hinzuweisen, nein, Wandel kann auch anders aussehen, der kann auch inkrementell vonstatten gehen, der kann auch auf eine Weise passieren, dass den Zeitgenossen manchmal vielleicht gar nicht klar ist, was sich alles verändert. Der kann auch innerhalb bestehender gesellschaftlicher Strukturen stattfinden. Also das muss sich nicht immer alles total ändern, damit gesellschaftlicher Wandel stattfinden kann. Das finde ich auch nochmal ein Punkt, den man sich heute vielleicht nochmal klarer machen sollte. Es gibt verschiedene Arten von gesellschaftlichem Wandel und nicht alles muss Disruption sein.
Ja, von mir ganz kurz, also zwei Punkte. Zum Ersten, ja, also Relevanz und so her Geschichtsforschung zu sprechen, das ist ein bisschen schwierig, aber ja, ich glaube, ja, so globale Geschichte ist so heutzutage so relevant. So, ich gehe davon aus, dann so, unser Projekt kann auch so zur globalen Geschichte etwas beitragen. Zwar, wir haben schon ein bisschen so Verpflichtungen so gesprochen. Es gibt heute ja so viele Forscher, die ja globale Geschichte so Verpflichtungen so betonen. Aber es ist ja oft so schwierig, so wie so starke so Wirkung solcher Verpflichtungen auf einzelne Gesellschaft so gehabt hatten. Das genauso zu klären oder festzustellen, das ist nicht so leicht. Aber bei unserem Ansatz ist es so ein bisschen anders. Also wir betrachten einzelne Gesellschaft, einzelne Geschichte und daraus versuchen wir so ein bisschen so Gemeinsamkeit zu finden. Und das ist so ein bisschen so eine andere Methode, so als so Verpflichtungsgeschichte. Damit könnte man vielleicht ein bisschen so zur globalen Geschichte so so einen eigenen Beitrag leisten. Das ist ein Punkt. Und ja, für Geschichtswissenschaft ist es natürlich so eine wichtige Aufgabe, das etwas so Mythos zu beseitigen, Mythos aufzulösen. Und bei unserem Projekt konkret zum Beispiel, so, es gibt so einen solchen Mythos über so Ostasien oder besonders über Japan, so etwas harmonische Gesellschaft, ne, so sehr harmonisierte Gesellschaft, aber so bei unseren konkreten Untersuchungen ist es so nicht so, so ein bisschen so andere Bilder so gezeigt, also solche so Spannungen oder so Änderungen oder solche so Wettbewerben oder so, ne? Und damit könnte man auch solche etwas so ostasiatisch-japanische Mythos beseitigen. Das wäre auch so relevant von Geschichtsforschung, so meine ich.
Also Ihr Buch ist in Arbeit. Aber falls die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon vielleicht was nachlesen möchten, haben Sie vielleicht ein paar Literaturtipps?
Ja, also tatsächlich muss man sagen, unser Buch wird schon was ganz Neues sein. Also das kann man so noch nicht nachlesen. Aber wenn man sich anschauen möchte, wie wir die vormoderne Gesellschaft beschreiben, was für uns die wichtigen Charakteristika sind, dann kann man sagen, dass das in so ähnlicher Form natürlich schon gedacht wurde. Insbesondere vielleicht bei Barbara Stolberg-Grillinger, die dazu sehr schöne Bücher geschrieben hat. Für die angenehme Lektüre zu empfehlen ist zum Beispiel ihr Buch des Kaisers Alte Kleider.
Wir werden das in den Shownotes verlinken und warten gespannt auf die Kollektivmonographie. Gut, noch jemand Literaturtipps?
Ja, vielleicht Bailey, Die Geburt der Moderne, beschreibt, glaube ich, vergleichsweise gut. Ich habe sie, also erstmal liest sich das Buch sehr gut und schreibt, glaube ich, vergleichsweise gut, wie intensiv das 19. Jahrhundert die Welt umgebaut hat. Und wer es ein bisschen theoretischer mag, Wolfgang Knöbels Die Soziologie vor der Geschichte, daraus haben wir eine ganze Menge gelernt. Da ist auch ein längerer Abschnitt über Eigendynamik drin als Prozess, der nimmt die Prozesse, die mit denen Historiker so unterwegs sind, um das von zu beschreiben, sehr kritisch unter die Lupe. Und da kann man als Historiker, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Ein dritter Punkt, Joseph Morcel, Die Erfindung des Adels, spielt er im Hochmittelalter, ist auch nicht einfach zu lesen, aber super spannend.
Ja, von mir auch kurz, also über so allgemeine Kenntnisse zur japanischen und koreanischen Geschichte, also zu Japan. Wolfgang Schwentka, Geschichte Japans, das Gesamtdarstellen, relativ neu, ein bisschen so dickes Buch, aber daraus kann man etwas allgemeine Kenntnis über japanische Geschichte haben. Und dann über Korea, Marion Eckert, Erik Brassen, kleine Geschichte Koreas. Das ist ein bisschen so kompakt als das Buch und aber auch so gut lesbare so Gesamtdarstellung über koreanische Geschichte.
Dann bedanke ich mich herzlich bei unseren Gästen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge.
Vielen Dank Ihnen.
Ja,
vielen Dank von meiner Seite. Tschüss.
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 Tschüss.